Zwischen Kotti und Kapiteln.
Dein Buchclub im Podcast-Format.
Jeden zweiten Dienstag, überall wo es Podcasts gibt.
Für alle, die lesen lieben oder lernen es zu tun.
Ich bin Yannick Schümann.
Und ich bin Kara Wolf. In seinem Wohnzimmer.
In seinem Wohnzimmer. Okay, Leute, Kara meinte gerade, ich habe voll die gute Idee, wie wir anfangen können.
Ja, in seinem Wohnzimmer, da sitzen wir.
Man sollte meinen, du textest.
Ja, könnte sein, dass damit irgendwas, mein Job irgendwas damit zu tun haben
bist
könnte.
Bist du denn darauf gekommen?
Bist
du darauf gekommen, weil die Book Club Edition zu in ihrem Haus ist?
Brillant.
Brillant.
Einfach mal wieder brillant.
Kara Wolf.
Danke.
Oberregierungsrätin.
Jetzt können alle nachschauen, was ich verdiene.
Und bitte. Kara, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich freue mich richtig doll, dass wir wieder hier zusammen in seinem Wohnzimmer sitzen.
Ich auch.
Ja, es ist irgendwie viel passiert, weil wir haben lange nicht zusammengesessen durch die Vorproduktion.
Wir haben vor 4 Wochen zum letzten Mal aufgenommen, weil du ja, wir hatten es versprochen, in den Staaten warst.
Genau.
Und du hast gesagt, du erzählst uns etwas dazu.
Ja, ich erzähle ein bisschen was. Also es ist jetzt natürlich auch schon wieder so ein bisschen kälterer Kaffee, um das mal sozusagen, aber es war total krass, weil ich war ja bei der Frauenrechtskommission in New York und das erste Mal in der Geschichte, in der 70-jährigen Geschichte der Frauenrechtskommission, wurden die sogenannten Agreed Conclusions, die am Ende einer jeden Frauenrechtskommission stehen, nicht einstimmig angenommen. Hm. Ratet, wer dagegen gestimmt hat?
Amerika.
Die USA.
Was hat Trump seine Hände im Spiel oder hat er damit nichts zu tun?
Also es ist so, dass sich die USA tatsächlich bei allem, was mit Gender und irgendwie Frauenrechten, progressiver Politik in diesem Bereich, haben die sich zurückgezogen. Also die haben sich auch aus UN Women zurückgezogen.
Ach, ciao einfach.
Und Klimaschutz.
Ja, natürlich.
Genau, also das sind die zwei großen Bereiche und man merkt einfach.
Das ist ja so absurd.
Mhm. Also man merkt, der Kulturkampf wird in diesen Bereichen einfach ausgefochten und auch wirklich auf eine sehr aggressive Art und Weise. Mhm. Und das war wirklich wie in einem Krimi. Also ich saß da in dieser großen General Assembly Hall, die man so kennt, die ja auch wirklich beeindruckend ist. Das ist ja das UN-Gebäude mit diesem grünen Marmor und der goldenen Wand und dann oben dem
Logo. Da hattest du vorher schon erzählt, dass du dich darauf so doll freust.
Das ist so krass, wenn man da drin steht, weil du halt irgendwie so das Gefühl hast, okay, hier wird irgendwie auch Weltgeschichte geschrieben.
Mhm. Jawohl.
Und genau, also das war total beeindruckend. Und genau, dann war ich ja noch in Washington und Washington ist natürlich auch mega beeindruckend und gleichzeitig irgendwie kriegt man da so 1984 Vibes, weil überall irgendwelche Trump-Plakate rumhängen, so Make America Safe Again und das ist krass, weil
Big Brother's watching
wirklich,
you.
Also ich hatte wirklich so Assoziationen und gleichzeitig ist Washington D.C. halt eine wahnsinnig beeindruckende Stadt, also allein architektonisch und dann ist es aber halt so ein bisschen, ich habe dann länger drüber nachgedacht und mir ist dann aufgefallen, wenn man irgendwie Vergleiche ziehen sollte, dann ist so Berlin ist halt New York und Washington ist halt so München. Im Sinne von Washington ist halt so viel cleaner und irgendwie die Leute haben so, hat man so das Gefühl, so sind so mehr konservativer vielleicht ein bisschen und ja, irgendwie hat der Vergleich für mich dann so Sinn gemacht. Mhm. Aber lohnt sich auch mal nach Washington zu fahren. Interessanter, auch
tolle
Fun.
Museen.
Ja, und Fun Fact. Das wusste ich auch nicht. In Washington gibt es total viele Kirschbäume. Das heißt, diese Kirschblüten-Season ist da auch voll das Ding. Und das wusste ich gar nicht.
Und du die ganze Zeit, wann tragen sie Kirschen? Ich möchte snacken. Kara, Käse-Kara, liebt Käse und hasst zwei Sachen, nämlich
Bananen und Kirschen.
Deswegen kriegt sie von mir ein Kiba.
Also das ist Foltermethode, dieser Drink.
Ich liebe Kiba.
Das ist ganz eklig.
Das ist richtig geil.
Trinkst du manchmal auch so Bananenweizen?
Ja.
Urk. Kann nicht mehr.
Ich liebe Bananenweizen.
Nee.
Ist auch richtig das Dorfgetränk, muss ich gestehen.
Richtig.
Kiba
das ist so
auch,
Dorfdisco.
Wenn ich so bowlen gehe, bestelle ich mir erstmal ein Kiba. Es klingt so, als würde ich einmal im Monat bowlen
gehen.
Weißt
du, was lustig ist? Ich war kürzlich mal wieder abends bowlen in der Hasenheide. Und dann gibt es da halt ja so Bier und Longdrinks und so zum Trinken. Und dann habe ich halt ein Wodka-Soda bestellt. Und die Bedienung dort hat sich so richtig doll gefreut. Sie so, ne skinny bitch, das mache ich mir auch immer. War so richtig happy. Ich war so,
Wodka-Soda, bitte.
Wodka-Soda. Ja, ich war so, ich muss es irgendwie für sie verständlich formulieren. Und sie war so, ne skinny bitch. Ja.
Body-Shaming wird hier nicht mehr gemacht.
Nee, machen wir nicht mehr. Aus dem Alter sind wir raus. Was richtig. War bei dir so los?
Viel, habe ich das Gefühl. Also ich meine jetzt auch 4 Wochen. Also ich war in Lappland.
Ja.
Mein Felix wurde 40 und wir haben uns beide einen Bucketlist-Moment erfüllt, nämlich eine Husky-Safari.
So geil.
Es war so krass. Es war wirklich wunderschön. Wir haben lange drüber nachgedacht, ob wir das wollen, beziehungsweise wie ist das für Hunde, die Menschen hinter sich herziehen. Ne? Mhm. Also einmal, als ich jünger war, habe ich eine Kutschfahrt gemacht beim Schloss Neuschwanstein. Mhm. Ich bin in diese Kutsche eingestiegen. Ich hatte ab dem Moment das größte Mitleid mit diesem Pferd und dachte, ich muss sofort aus dieser Kutsche aussteigen, weil ich kann es nicht ertragen, dass die Pferde, die mich wirklich überhaupt nicht ziehen wollen, mich ziehen müssen.
In Wien ist das ja auch so, die Fiaker, die sieht man dann immer.
Ja, hier ja unter den Linden auch.
Unter den Linden. Stimmt.
Weißt du?
Ja, krass.
Und ich hatte so ein bisschen die Angst, dass es bei den Huskies auch so wird. Und dann haben wir uns ganz viel erkundigt und wir haben wirklich darauf geachtet, dass wir keine Farm uns aussuchen, die so in your face Touri schreit. Und haben eine Farm mit einer wirklich nicht schönen Internetpräsenz gefunden. Ich finde, es war ein super Zeichen. Hetter Huskies heißt das, Leute. Mache ich kurz unbezahlte Werbung, weil wir sehr überzeugt sind von dieser Farm. Wir haben das denn gebucht und haben gesehen, dass die ganz viele Auszeichnungen haben, Nachhaltigkeit, wie sie mit den Hunden umgehen. Und haben jetzt über diese Husky-Safari auch viel über die Hunde rausgefunden und wie die Farm arbeitet und dass die Farm auch Rescued Dogs hat. Und das Krasseste ist, sobald diese Hunde spüren, ich hatte 3 Hunde in meinem Gespann, Felix 4 Hunde, sobald die Hunde spüren, dass es losgeht, rasten sie aus. Das ist die krasseste Energie, die man sich vorstellen kann. Und du hast wirklich das Gefühl, das klingt absurd, aber du hast das Gefühl, du tust den Hunden etwas Gutes.
Ich habe ja die Videos gesehen, die ihr aufgenommen habt und es sieht einfach, die sind ja so excited.
Die sind so excited.
Also die freuen sich richtig doll.
Und dann macht man eine Pause. Und sie chillen kurz und springen die ganze Zeit mit dem Kopfsprung in Schnee und essen Schnee. Und dann legen, also die Hunde sind ja auch komplett unterschiedlich. Das war übrigens das Lustigste. Wir waren eine 6er-Gruppe plus Guide. Wir hatten 20 Hunde. Mhm. Und es war wie in einer Schulklasse. Jeden Charakter gab es als Hund.
Das ist so süß.
Es gab die Nervigen, es gab die Nerds, es gab die nicht die Spießigen, sondern die Überflieger,
die
Streberchen, es gab die Mitläufer, es gab wirklich jeden klassischen Stereotyp aus einer Schulklasse gab es in Hundeform. Es war richtig geil zu beobachten. Und selbst die in den Pausen irgendwie sich sofort auf die Seite gelegt haben und geschlafen haben und man dachte, oh Gott, scheiße, wir müssen gleich noch weiter, es tut mir voll leid, die sind sofort wieder aufgesprungen und hatten dann wieder so Bock. Und das war irgendwie, es war mega geil. Also, liebe Leute, Hundesafari, Husky-Safari kann ich nur empfehlen. Das war bei mir los.
Yannick, ihr habt ja auch Nordlichter gesehen.
Ja.
Polarlichter.
Ja.
Und meine Frage ist, weil es gab ja vor einiger Zeit auch Nordlichter in Berlin und dann haben alle auf einmal diese Fotos gepostet und ich war so, hä, wie konnte ich das verpassen? Sehen die Nordlichter in echt so geil aus wie auf dem Foto?
Wie mit Langzeitbelichtung iPhone?
Ja.
Nein. Nein, das kann ich. Wie bei Disneys Bärenbrüder.
Gut, dass wir diesen Urban Myth ausgeräumt haben.
Ja, aber ich muss dazu sagen, es kommt natürlich, wir hatten auch nicht die allerstärksten Nordlichter. Die Leute von der Farm, die wir dieselbe Frage gestellt haben, seht ihr die Nordlichter manchmal richtig, richtig krass lila-grün schwingen, tanzend? Die haben gesagt, sie haben es schon krasser als auf Fotos gesehen.
Okay, krass.
Das war bei uns nicht der Fall, aber wir haben ihnen die Nordlichter 2 Abende in Folge gesehen. Und den 2. Abend waren sie wirklich so grün, weniger grün als auf dem Foto, aber sie waren grün und so imposant, dass ich weinen musste, weil es einfach eine krasse Naturgewalt ist. Mhm. So, das war bei mir los.
Du hast geweint bei den Nordlichtern, ich bei der Skyline von New York.
Hast du geweint bei der Skyline?
Ich habe in Washington geweint. Aus anderen Gründen. Okay, weiter.
Und ich so von, möchtest du darüber reden, Karin? Sie so, noch nicht.
Ich muss das doch verarbeiten. Aber es war so,
okay,
ja.
Naja. Weiter. Eine Sache kann ich noch erzählen. Ich fange an zu drehen, mhm, Ende des Monats. Ich darf noch nicht sagen, was ich drehe. Ich freue mich aber sehr auf das Projekt. Und in diesem Projekt spiele ich ein Love Interest und habe Liebesszenen.
Sexszenen.
Ich versuche es nett auszudrücken.
Janik hat sexy Time on Screen.
Ich habe sexy Time on Screen. Und ich hatte gestern ein 7-stündiges Coaching mit Regie und Kollegen und Kameramann und Intimacy Coach. Mhm. Und davon möchte ich ganz, ganz kurz erzählen, weil das ganz toll ist. Intimacy Coach ist nämlich ein Department, das auch in Deutschland mittlerweile gang und gäbe ist. Zum Glück, aber noch nicht seit langer Zeit. Mhm. Und das Tolle ist, dass das natürlich durch die ganzen MeToo-Fälle total an Wichtigkeit zugenommen hat und selbstverständlich aus Amerika und UK kam, ne, und dann peu à peu auch in Deutschland Fuß gefasst hat.
Wie läuft sowas ab?
Genau, es ist so, dass du mit der Intimacy, ich habe bisher nur mit Frauen gearbeitet und hier haben wir wieder eine Coachin. Du telefonierst vorher mit der Intimacy Coachin und das ist der absolute Safe Space und du kannst komplett sagen, wie es dir geht. Mhm. Gibt es Tabuzonen am Körper? Mhm. Gibt es Situationen, die du auf gar keinen Fall vor der Kamera machen möchtest? Was ist das, was du zeigen möchtest? Was möchtest du auf gar keinen Fall zeigen? Und dann geht man die Szenen durch und du besprichst es erstmal mit der Intimacy Coachin. Mhm. Und dann bei dem Coaching gestern sind wir die alle zusammen durchgegangen. Das war total toll, weil Regie dann auch gesagt hat, nein, so und so stelle ich es mir vor. Mhm. Diese Einstellung sehe ich. Ich sehe euch nur bis maximal Brust, also dann auch beim Mann, ne, weil die Brust selbst von meiner Kollegin möchte er gar nicht zeigen, also der ist wirklich sehr respektvoll, hat überhaupt kein Male Gaze und geht, er sagt, und das ist so interessant, wenn zum Beispiel die Situation, man küsst sich und entweder die Frau geht runter oder der Mann geht runter, interessiert es ihn null, mit der Kamera mitzuschwenken, weil er viel spannender findet, auf dem Gesicht zu bleiben von der Person, die oben ist, weil jede Person ja weiß, was gerade passiert.
Ja.
Und das, was in den Köpfen passiert, ist für ihn viel spannender, als einfach zwei Menschen beim Geschlechtsverkehr zu zeigen.
Das erinnert mich so doll an diese eine Arbeit in der Neuen Nationalgalerie, dieses Video. Weißt du das noch?
Nee. Doch, Andy Warhol.
Genau, wo man dann quasi nur den Blowjob, also es heißt der Blowjob und man sieht aber nur die ganze Zeit das Gesicht.
Ja, ja.
Und übrigens auch bei Ein wenig Leben, unserem All-Time-Favorite, das Coverfoto, denkt man ja auch, es ist ein weinender Mann und wenn man dann mal reinschaut, ist es ein Mann, der einen Orgasmus hat.
Sissa. Genau. Und tatsächlich, ganz kurz zurückzukommen auf gestern, blockst du dann. Das heißt, du choreografierst Liebesszenen, weil wenn es wirklich einen Akt gibt, egal ob nur der Kopf gezeigt wird oder so, musst du ja wissen, wie setzt man das um. Und da wird zum Beispiel mit einem, stell dir so einen Yoga-Ball vor, einen relativ kleiner Gymnastikball, und da wird die Hälfte der Luft rausgenommen, dass der ein bisschen weicher ist. Mhm. Und der wird quasi als Barriere zwischen die Körper geklemmt, sodass du gar nicht mehr Körperkontakt hast, sondern diesen Ball dazwischen. Mhm. Und so, du trägst Sportklamotten bei so einer Session und so wird der Geschlechtsverkehr geprobt wie ein Stunt.
Das ist krass, wie so eine Action-Szene.
Genau, und das ist total toll, weil zum einen lernt man sich einfach schon kennen. Mhm. Ne? Du kommst nicht ans Set und musst so eine Liebesszene aufnehmen. Und zum anderen gibt es mittlerweile einfach zum Glück diese Mittel, dass diese Szenen auch nicht mehr so absurd sind, vor der Kamera zu drehen und sich alle Menschen, und darum geht es ja vor allem, wohlfühlen. Mhm. Ja, und es wird ganz doll darauf geachtet, dass keine Tabuzonen überschritten werden.
Das ist mega.
Es ist eine ganz interessante Arbeit und ich bin froh, dieses Coaching gestern gehabt zu haben, über die Drehbücher zu gehen und jetzt auch zu wissen, was auf mich zukommt.
Und heute
reden wir auch über Sexszenen.
Genau, es wird ja auch heute ein bisschen spicy.
Genau.
Apropos.
Wollen wir mal den Übersprung schaffen,
festquatschen? Genau, wir schaffen jetzt den Übersprung. Übersprung, komisches Wort.
Den Übergang. Wir haben gelesen, Leute, wir haben gelesen. Und zwar haben wir gelesen, ich hole kurz das Buch.
Von Jael van der Wouden, In ihrem Haus.
Genau, erschienen bei Gutkind. Und ich freue mich extrem auf diese Buchbesprechung. Ich bin ganz gespannt, was du zu sagen hast. Mhm. Leute, wie immer, Kara und ich haben so vor 2 Tagen den Roman beendet, mussten wir uns so zurückhalten, nicht schon über diesen Roman zu reden. Ich wollte mich schon währenddessen austauschen, aber wir wollen, dass unser Austausch hier stattfindet, damit wir nicht vorher wissen, wie die andere Person den Roman findet.
Und Leute, dieses Mal ist es uns wirklich, wirklich schwer gefallen,
nicht darüber zu reden.
Ja.
So sieht es nämlich aus.
So sieht's aus.
Wie jede Buchbesprechung starten wir aber auch diese Buchbesprechung mit einer Grußbotschaft der Autorin. Und das Tolle ist und das ganz, ganz Süße ist, Jael van der Wouden hat uns eine Videobotschaft geschickt.
Ganz süß.
Und bitte.
Hello, welcome members of Zwischen Koti und Kapiteln. I hope I said that right. I've been practicing for about 10 minutes. I wanted to welcome everybody who's joining in from Germany, everyone who's joining in from around the world. And I'm just very proud that Im Ehrenhaus made it to your hands, into your homes, and will be imminently discussed by you. I always think it's quite brave when people have picked this book to discuss with their besties, although I guess my besties all read it before. long before it was published, and were quite instrumental in their feedback. So maybe this is a book that will bring the besties together rather than drive them further apart. I hope that you enjoy, and may this book bring many interesting conversations toward you.
Bestie Talk, Cara.
Yes.
Ich finde das ganz süß, dass sie gesagt hat, talk with your besties. Das machen wir jetzt.
Das machen
wir. Wir unterhalten uns jetzt über In ihrem Haus.
Genau. In ihrem Haus ist ein krasses Buch. Es ist in den 60er Jahren, spielt es in den Niederlanden, und es geht um Isabelle, die in dem Haus in ihrem Elternhaus quasi wohnt, alleine. Ihre Geschwister wohnen in Den Haag, ihre Brüder.
Henrik und Louis.
Genau. Und Louis ist so ein bisschen ein Schwerenöter. Der hat immer unterschiedliche Frauen am Start, und er bringt eines Tages Eva mit. Isabelle kann Eva wie ungefähr alle Freundinnen von Louis überhaupt nicht ausstehen. Mhm. Und dann kommt es zu einer Wendung, weil Louis ins Ausland gehen muss. Und Eva, die in der Zwischenzeit bei ihm eingezogen ist, nicht mit seinem Mitbewohner alleine in der Wohnung bleiben möchte. Und deswegen zieht sie bei Isabelle ein. Und von da aus entwickelt sich eine fulminante Geschichte mit einem unglaublichen Plot-Twist, auf den wir später eingehen werden. Genau. Ich würde mal, damit ihr so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, wie dieses Buch so aufgebaut ist oder worum es da geht, wie die Sprache ist, lese ich mal was vor.
Ja.
Isabelle versuchte sich an die erste Nacht im Haus zu erinnern, wie sie jung gewesen war und wie viel Angst sie hatte, wenn in der Ferne die Sirenen heulten. Sie versuchte sich zu erinnern, was alles da gewesen war, welche Gegenstände, welche Formen, Vasen, Bilder, welche Steckereien an den Rändern der Bettdecken. Sie erinnerte sich an nichts, nur an ein dumpfes Klopfen an der Tür und Hendriks kalten kleinen Fuß unter der Bettdecke und einen faustgroßen Kloß im Hals.
Der Kloß.
Der Kloß. Irgendwo im Haus knallte ein Fenster zu. Isabelle fuhr zusammen und rannte in Richtung des Geräuschs. Es war aus dem alten Zimmer ihrer Mutter gekommen. Am Nachmittag hatte sie es gelüftet und wohl das Fenster aufgelassen. Es war nichts passiert, nichts war kaputt, nur ein Bilderrahmen auf dem Nachttisch war umgekippt. Das Foto stammte aus jenem ersten Sommer nach dem Krieg. Ihre Mutter, ganz schmal, in einem langen Rock, saß auf einer Bank im Garten. Hinter ihr ragten stolz die beiden Tannen empor. Ihre Haltung war gerade, ihr Blick direkt in die Kamera gerichtet. Isabelle stellte das Bild zurück an seinen Platz.
Wir haben uns für diese Passage entschieden, weil wir finden, dass man ein bisschen Gespür für das Haus bekommt und auch für die Wichtigkeit des Hauses, ja auch Namensgeber, Titelgeber des Romans. Und das Haus ist hier wirklich absoluter Main Character. Mhm. Ja? Und ich finde, dass Jael van der Wouden so unfassbar besonders beschreibt und so intensiv beschreibt, dass man in diesem Haus ist. Mhm. Das finde ich wirklich, wirklich toll. Ich finde das wahnsinnig filmisch. Mhm. Ich konnte das Haus die ganze Zeit vor mir sehen. Ich habe gerade noch mal auf das Cover geguckt, was ich übrigens auch richtig geil finde. Das Cover zeigt typischen Altbau und mehrere Türen sind hintereinander auf, sodass es eine Flucht ergibt. Und am Ende im hintersten Zimmer sieht man einen Kamin und ein Mädchen wahrscheinlich mit einem weißen Kleid und langen schwarzen Haaren, das dort sitzt. Und das Cover zeigt ein einsames Haus, es zeigt aber auch, ja, es zeigt eine Leere, eine Ruhe, aber auch eine Bedrohlichkeit. Mhm. Und all das habe ich gespürt beim Lesen dieses Romans. Das finde ich, ist eine der absoluten Stärken dieses Buchs übrigens, die Beschreibung des Hauses. Wie ging es dir damit?
Auf jeden Fall, weil sie auch, sie bedient sich da auch wirklich jetzt Literatur-LK-mäßig so dieses Mittels, dass das Haus wirklich zu einer Person wird. Mhm. Also das Haus atmet, das Haus ist irgendwie schläft, das Haus ist dunkel und dann schläft es. Und dieses Haus, das zur Person wird, führt irgendwie dazu, dass man sich dem Haus auch verbunden fühlt oder man fragt sich so, was ist das Geheimnis des Hauses?
Was ist das Geheimnis? Und ich finde das total krass, dass sie es schafft, dass man zu einem Gegenstand eine Beziehung aufbaut. Ja. Und zum Beispiel, es gibt die Situation, da schleicht sich Henrik nachts raus und es wird so intensiv beschrieben, wie er die Treppen runtergeht, wie die Dielen knirschen. Und das war wirklich alles, es spielte sich vor meinen geschlossenen Augen ab.
Ja, also insgesamt finde ich auch einfach die Sprache von Yael van der Wouden oder auch in der Übersetzung von Stefanie Ochel total schön. Also es ist sehr poetisch und ganz besonders. Also wirklich schöne, schöne Sprache.
Wollen wir mal über die 5 Begriffe reden?
Das machen wir.
Welche 5 Begriffe hast du dir überlegt, die in ihrem Haus ausmachen?
Also die 5 Worte, die für mich in ihrem Haus ausmachen, sind Begehren, Schuld, Verdrängung, Vergangenheit. Und dann kommt was, was eigentlich so mehrere Sätze sind, mehrere Worte, aber ich konnte es irgendwie nicht anders greifen. Ich habe es genannt Schrecken der NS-Zeit.
Mhm, verstehe. Finde ich gilt als Begriff.
Oder?
Ja.
Ja.
Okay, ich habe einige Begriffe auch aufgeschrieben und sie wieder weggestrichen, aber nur, weil ich das reduzieren musste auf 5. Verdrängung habe ich auch aufgeschrieben, aber ich habe Verlust, Konfrontation, Schweigen, Kontrolle und Einsamkeit.
Ja, die letzten beiden sind ja sehr auf Isabelle gerichtet.
Die letzten beiden sind auf Isabelle gerichtet. Schweigen und Konfrontation, wir werden später darauf eingehen, weil ganz viel weggeschwiegen wurde und einfach über nichts geredet wurde, es wurde nichts aufgearbeitet und Verlust aus verschiedensten Gründen.
Ja.
Ob es Gegenstände oder Menschen sind.
Dieses Buch macht irgendwie so viele Sachen gleichzeitig, finde ich. Also eben, du hast so einerseits diese Charaktere, die alle irgendwie ihre Struggles haben. Also Louis, der sich alle 5 Minuten in eine neue Frau verliebt. Isabelle, die total kontrolliert in diesem Haus wohnt, alles unter Kontrolle behalten will, die irgendwie so ein bisschen so ist wie ihre Mutter oder irgendwie ihrer Mutter ähnlich ist. Da gibt es auch eine Szene, die fand ich total schön, wo Hendrik, der andere Bruder Isabel, sagt, du musst nicht so sein wie sie.
Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Über diese Szene können wir kurz reden. Isabel wirft Hendrik vor, du warst, wo du sein wolltest, ich war, wo ich sein musste. Und jetzt gehst du wieder fort, weil die Männer das Haus verlassen haben und Isabel blieb in diesem Haus bei ihrer Mutter und fühlte sich verantwortlich für ihre Mutter.
Ja.
Und daraufhin sagt Hendrik, Isabel, du musst nicht so sein wie sie. Sie wusste, er meinte ihre Mutter. Du kannst sein, wer immer du willst. Ist dir das bewusst? Du bist frei. Sie ist nicht mehr hier. Du brauchst dich nicht mehr um sie zu kümmern. Bist nicht mehr an dieses Haus gefesselt. Du kannst gehen, wohin du willst, kennenlernen, wen du willst und lieben.
Und diese Szene fand ich total krass, weil es irgendwie zeigt, wie doll Isabel einfach in diesem Rollenbild festhängt. Also man muss dazu auch noch sagen, insgesamt, wenn man sich mal mehr Gedanken darüber macht, wie Isabel da lebt und wie ihr Leben so aussieht, ist es natürlich der Zeit geschuldet. Das ist, wie gesagt, in den 60er Jahren. Aber sie lebt in dem Haus, das eigentlich ihrem Onkel gehört, das aber an ihren ältesten Bruder versprochen ist, wenn der eine Familie gründen will, eben an Louis, den kleinen Schwerenöter. Und sie arbeitet auch nicht. Sie hat kein eigenes Geld, sie bekommt Unterhalt von ihrer Familie, man versteht aber auch nicht so richtig, wie das alles funktioniert. Und sie lebt ein Leben, was komplett Routinen unterworfen ist, ganz klaren Regeln. Sie ist total kontrolliert und lässt irgendwie voll wenig zu und man denkt die ganze Zeit so, Alter, du bist irgendwie Ende 20 und so bitter und irgendwie in deinen komischen, in deinem eigenen komischen Konstrukt so gefangen.
Ja. Ich habe mir über Isabel so viele Gedanken gemacht. Und das Besondere, ich habe mir auch so viele Gedanken gemacht, als ich das Buch zur Seite gelegt hatte und gerade nicht gelesen habe, weil so viele Fragen aufkommen und die ganze Zeit, und gleich die Frage an dich, findest du, dass alles aufgelöst wurde? Weil klar, du bekommst ein Gefühl dafür, warum Isabel so ist, wie sie ist. Aber ich habe mich auch echt die ganze Zeit gefragt, what the fuck, was ist eigentlich los mit ihr? Und sie hat mich dann auch richtig genervt. Also yeah, ihr müsst wissen, ne, die es gelesen haben, wissen es, die es nicht gelesen haben. Isabel hat einen totalen Zwang, dass sie niemandem vertraut. Nelke, ihrem Hausmädchen, ihr Dienstmädchen, sie schreibt wirklich so eine Inventarliste, wie viele Löffel es gibt, wie viele Gabeln es gibt, weil sie alles checkt, nachdem sauber gemacht wurde, weil sie alle Menschen beschuldigt zu klauen. Und ich dachte die ganze Zeit, was ist los mit dir, Girl? Was ist dein scheiß Problem?
Sie ist so obsessive mit diesen Dingen, die es in dem Haus gibt. Das ist total krass. Und man muss so ein bisschen vorgreifen, weil es entwickelt sich eine Liebesgeschichte zwischen Eva und Isabel in der Zeit, in der Eva bei ihr wohnt. Und je mehr sich Isabel fallen lässt in diese Liebesgeschichte, desto weniger denkt sie über die Dinge nach, die fehlen im Haus.
Genau, weil sie Kontrolle abgibt.
Genau. Und das fand ich irgendwie auch ein schönes Bild, weil diese Dinge und die Liste ja auch im weiteren Verlauf noch eine wichtige Rolle spielen.
Ich glaube, darüber haben wir vorher geredet, wir müssen heute mal was Verrücktes machen, Cara. Crazy. Wir müssen mal die Kategorie Anrufbeantworter dermaßen nach vorne ziehen, weil ihr uns so tolle Sachen geschickt habt, sowohl Sprachnachrichten als auch Textnachrichten, dass wir diese Gedanken von euch sehr gerne als Grundlage nehmen wollen, um weiter über den Roman zu reden. Und deswegen starten wir jetzt mit der Kategorie Anrufbeantworter.
Hi, hier sind Yannick und Cara. Wir lesen gerade und sind deswegen telefonisch nicht erreichbar. Hinterlasst uns doch gerne eure Gedanken zum Buch nach dem Piep.
Genau, wir haben ja gerade schon ein bisschen angefangen, über Isabel zu reden und ihren leicht zwanghaften Charakter. Und ich habe eine Nachricht mitgebracht von einer unbekannten Person. Vielen Dank dafür. Und zwar, bei der Entwicklung von Isabel kam ich fast nicht hinterher. Am Anfang fast zynisch, abwertend und böswillig, am Ende hingebungsvoll, leidenschaftlich und voller Liebe. Ist natürlich eine schöne Entwicklung, aber mit der Geschwindigkeit bin ich nicht hinterhergekommen. Yannick, was sagst du dazu? Also vielleicht muss man dazu auch noch ein bisschen mehr erklären, was dann in diesem Haus passiert.
Genau, also Eva zieht wie gesagt ein und Eva zieht, besteht da drauf, weil Luis das vorgibt, aber am Ende wissen wir auch, warum sie darauf besteht, im Zimmer der verstorbenen Mama zu schlafen. Eva ist Isabel sowieso ein Dorn im Auge. Eva ist jetzt Isabel ein noch größeres Dorn im Auge, weil Isabel natürlich A, überhaupt nicht will, dass da eine fremde Person wohnt. Wir haben ja darüber geredet, wie sehr oder wie wenig sie Leuten vertraut. Noch weniger will sie natürlich, dass sie im Zimmer ihrer verstorbenen Mutter schläft. Isabel ist am Anfang so, ich hatte kurz überlegt, wenn man es heutzutage erzählen würde, ob sie on the spectrum wäre.
Ja, weil sie ist irgendwie gleichzeitig so obsessiv und
sie hält so doll an Regeln fest und an Routinen und kann gar nicht nachgeben. Und jetzt auf die Nachricht eingehend, dann gibt sie nämlich doch nach, weil es entwickelt sich eine Liebesgeschichte zwischen den beiden. Und das geht dann, das nimmt rasend an Fahrt auf. Und mir geht es genauso wie die Person, die den Kommentar hinterlassen hat, dass dazwischen fehlte mir. Es sprang plötzlich. Ich habe mich ganz doll gefreut für Isabel, dass sie Liebe zulassen konnte, dass sie überhaupt Gefühle zulassen konnte, auf ihre eigene Art und Weise.
Ja.
Aber ich bin auch nicht wirklich hinterhergekommen. Nein, das hatte ich mir auch aufgeschrieben.
Ja, also eben, sie ist dann total head over heels in love mit Eva. Und Nico hat uns auch noch eine Nachricht zu diesem gleichen Themenkomplex geschrieben. Und zwar schreibt Nico, Die Liebesgeschichte zwischen Isabel und Eva habe ich nicht so richtig gefühlt. Ich konnte nicht richtig nachvollziehen, wie es auf einmal zu Anziehung, Kuss und Sex kam. Mhm. Insbesondere Isabel, die ja sehr kühl erscheint und auch keinerlei Erfahrung mit der Liebe hat, wurde auf einmal von ihren Gefühlen überwältigt und hat sich direkt auf Eva eingelassen und auch keine Hemmungen gehabt. Das wirkt für mich irgendwie ein bisschen konstruiert und unglaubwürdig, auch in Anbetracht der kurzen Zeitspanne. Also genau das, was du gerade gesagt hast, weil wir landen dann irgendwie auch, und das muss ich sagen, ist für mich so ein Kritikpunkt auch an dem Buch gewesen, wir landen dann in seitenweisen spicy Sexszenen zwischen den beiden. Und mir ist dann aufgefallen, Jannik, wir hatten irgendwie echt selten bis jetzt so erotische Romance-Szenen in unseren Büchern und werden dann irgendwie eher kürzer oder so. Und ich muss sagen, mir war das ein Touch too much.
Ein Touch too much Sex.
Ja.
Ich musste an Auf allen Vieren denken, wo es noch ein bisschen mehr a touch too much war. Ja, das aber ich weiß, was du meinst. Und es geht mir überhaupt nicht darum, dass zwei Frauen miteinander, dass der Sex zweier Frauen beschrieben wurde. Es hätten genauso gut zwei Männer oder Mann-Frau sein können. Auf eine Art finde ich das toll, dass sich in diesem Setting eine Geschichte so weiterentwickeln, dass Sexszenen diesen Raum einnehmen, weil man hat am Anfang nicht daran gedacht, dass es überhaupt zu Sexszenen kommen wird. Ich fand sie auch sehr intensiv.
Also ich habe so, es gibt hier so diese Szenen und ich habe mir einfach unten über drei Seiten einfach unten nur so Sex, Sex, Sex aufgeschrieben und war so, ey, und das war auch wirklich der Moment, wo ich dann so eine Pause machen musste, weil ich irgendwie so war, so wie ich komme nicht mehr klar, mir ist es irgendwie zu viel.
Weißt du, was ganz süß ist? Hm. Hast du die Danksagung gelesen?
Mm-mm.
Es ist nämlich eine ganz besonders schöne Danksagung. Ja. Die Danksagung erstreckt sich über drei Seiten.
Mhm.
Und weißt du, was sie schreibt? Also Jael van der Wouden, die Autorin, sie dankt ihrer Familie, ihrer Mama, ihrem Papa, ihre Schwestern und schreibt dann: Danke euch allen, dass ihr mich nicht auf Kapitel 10 angesprochen habt. Ihr seid sehr respektvoll.
Ja.
Also, und dann habe ich zurückgeblättert und war so wie, ja, Kapitel 10 it is.
Kapitel 10 ist einfach nur, da steht bei mir unten nur Sex, Sex, Sex unten drin. Was, which is, I mean, great, aber irgendwie auch so ein bisschen.
Ich fand auch das Namen, also ne, weil wir kommen ja darauf zu sprechen, weil Nico auch schrieb, dass ihn das dann irgendwie zu schnell ging und dann auch, ja, sehr spicy und irgendwie nicht so nachvollziehbar, wie sie so schnell sich in Eva so doll vergucken konnte und ihr so verfallen ist. Und es ging mir auch tatsächlich so. Es gibt eine andere, wenn wir jetzt gerade schon mal beim Thema Sex sind und bei Thema Romance, habe ich noch eine Nachricht, die ich gerne vorlesen möchte. Mhm. Und zwar schreibt die Person: Großer Pluspunkt ist für mich auch, dass es außer den zwei Hauptpersonen noch mehr queere Charaktere gab. Mhm. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich die Mischung von den, in Klammern, ja doch sehr spicy Romance-Aspekten und dem Thema Shoah und Vertreibung im Roman problematisch finde und bin noch nicht zu einem hundertprozentigen Schluss gekommen. Generell bin ich aber Fan von queeren Perspektiven in historischen Geschichten. Vielleicht habt ihr da ja noch mehr Gedanken zu. Denn nicht nur Isabel und Eva haben eine Liebesbeziehung, zwei Frauen, sondern ja auch, was ich gerade meinte, Henrik mit Sebastian.
Ja.
Und was ich total toll finde, es gibt so oft die Quotenqueeren. Wir brauchen noch eine schwule Person, wir brauchen noch eine lesbische Person, wir brauchen noch eine Transperson. Und hier haben wir A, einen historischen Kontext, was der Kommentar ja auch sagt, ne, dass das so toll ist, dass man das innerhalb dieser Zeit erlebt. Wir haben aber auch mehrere queere Charaktere und das fand ich richtig geil.
Ich will dazu eine kurze Szene einmal vorlesen.
Bitte.
Hendrik drückte Sebastian an sich. Sebastian murmelte etwas, seine Hand lag unten an Hendriks Rücken. Es gab keine Frage, kein Vertun. Es war offensichtlich, was die beiden waren. Und das finde ich irgendwie eine ganz schöne Beschreibung.
Ganz schöne Beschreibung.
Das hat mich irgendwie total gecatcht, weil ich irgendwie auch so war, so, ja, es gibt einfach keine Frage.
Es spielt keine Rolle, also, und es bekommt keine Wertung. Es bekommt vor allem keine Wertung für den Leser oder die Leserin.
Ja, es gibt dann eine weitere Szene, wo Isabel mit ihrem großen Bruder Louis spricht.
Ja.
Und da sagt das auf Seite 292.
Also wirklich ganz zum Ende.
Mhm. Isabel wiederholte: Louis, ich werde niemals heiraten. Hendrik wird niemals heiraten und ich werde niemals heiraten. Hm. Verstehst du das? In einem Anflug von Verzweiflung griff sie über den Tisch nach Louis' Hand, drückte sie. Verstehst du mich?
Das ist so traurig. Das ist wirklich richtig traurig.
Das ist so traurig, weil das quasi ihre Art ist, ihrem Bruder zu sagen, dass sie Frauen liebt.
Ja, und ich werde nicht, es wird sich nicht ändern, es wird nicht legalisiert. Ja. Es ist ja zum Glück heutzutage legalisiert. Mhm. Ich habe mich, passend dazu, ich habe mich oft gefragt, wie in den 60er Jahren die rechtliche Situation für Homosexuelle war und habe das mal gegoogelt, weil ich das total wichtig finde zur Kontextualisierung, ne? Also anders als in Deutschland wurde der Paragraph 175 von den Nazis verschärft und diese Verschärfung endete nicht mit dem Ende der NS-Zeit. Diese Verschärfung ging noch weiter, viel weiter, wurde dann irgendwann ein bisschen weicher gemacht, ne? Aber der Paragraph 175 wurde in Deutschland erst 1994 abgeschafft. In den Niederlanden war es ein bisschen anders. Da war es nämlich formal legal, aber trotzdem gab es diskriminierende Sonderregelungen im Vergleich zu Heterosexuellen. Da gab es Artikel 248, der das Verbot aussprach für gleichgeschlechtliche Kontakte, wenn eine Person unter 21 war.
Okay.
So. Und für heterosexuelle Kontakte war das Schutzalter, lag das nämlich nur bei 16.
Ah, okay.
So.
Mhm.
Und das ist diese diskriminierende Sonderregelung. Obwohl es sonst formal legal war, war es natürlich konservativ von der Gesellschaft aufgefasst und als unsittlich empfunden. Ne? Also das eine ist, was das Recht sagt und das andere ist das, was die Gesellschaft empfindet. So, das ist natürlich weiterhin irgendwie sehr stark konservativ gewesen, aber das Entscheidende ist dieser Unterschied zu dem deutschen Recht. Also Henrik und Sebastian konnten nicht bestraft werden aufgrund ihrer Homosexualität, weil beide über 21 waren. So, finde ich wichtig.
Ja. Janik?
Bitte?
Es kam jetzt gerade vor, wir haben noch nicht über den ultimativen Plot-Twist im Roman gesprochen.
Müssen wir.
In der Nachricht, die du gerade vorgelesen hast, wurde ja der Kontext gezogen zwischen Spiciness und Shoah und NS-Zeit.
Ja.
Und das ist ja der ultimative Plot-Twist im Roman. Ich habe gerade eben gesagt, dass mir Kapitel 10 ein bisschen viel war und ich dann irgendwie da auch eine kleine Pause eingelegt habe. Und ich erinnere mich, wir haben telefoniert und du sagtest so zu mir: Und wo bist du im Roman? Und ich war so: Ja, ich habe jetzt gerade eine Pause gemacht, weil es war so viel Sex und so. Und du so: Ja, dann hast du den Plot-Twist noch nicht gelesen. Ja, so, was ist jetzt der Plot-Twist? Und dann habe ich mich natürlich direkt hingesetzt und einfach weitergelesen. Und der große Plot-Twist, Leute, ist: Das Haus, Isabels Haus, hat früher anderen Menschen gehört. Und zwar der Familie von Eva. Und zwar,
das ist so krass.
Ja, und was ich am krassesten finde an diesem Plot-Twist ist, dass nicht nur Isabels Familie einfach in dieses Haus gezogen ist, sondern die sind in das Haus gezogen mit allen Sachen darin.
Genau, lass uns das nochmal ein bisschen ausführen. Das Haus gehörte Eva und Evas Familie, eine jüdische Familie. Eine jüdische Familie, die ins Konzentrationslager deportiert wurden und das Haus natürlich nicht mehr weiter bezahlen konnten und deswegen große Schulden auf diesem Haus lagen und das Haus verkauft wurde. Das Haus verkauft hat Onkel Karel, das ist der Onkel von Isabel, weil Isabel mit ihren beiden Brüdern und ihrer Mutter in Amsterdam lebte und während des Krieges die Stadt verlassen hat, aufs Land gezogen ist, weil Onkel Karel dieses Haus gekauft hat.
Mhm.
Und was du gerade sagtest, das Haus war komplett bestückt mit allen Gegenständen der Familie. Ich bin gerade ganz sprachlos, weil ich weiß gar nicht, was man jetzt weiter sagen soll. Das ist einfach so furchtbar, weil eben diese Dinge, die immer mehr verschwinden, ich habe ja vorhin erzählt, dass Isabel eine Inventarliste schreibt, die immer mehr verschwinden, die werden halt von Eva geklaut, weil Eva sich peu à peu ihr Besteck zurückholt, das Geschirr der Mutter zurückholt. Und das ist so furchtbar.
Ja, es ist quasi, wenn wir in Teil 3 gehen des Romans, dann wechselt die Perspektive. Also davor ist es irgendwie ein universeller Erzähler, der diese ganze Story irgendwie so erzählt.
Aber schon aus der Sicht von Isabel, aber nicht
mehr,
ich,
aber
nicht ich,
nicht
Person,
ich Erzähler, genau.
Genau.
Und dann wechselt es und wir kommen in die, also Isabel findet das Tagebuch von Eva und sie beginnt dann das Tagebuch zu lesen. Und in dem Tagebuch ist einerseits die Geschichte von Eva vermerkt und andererseits eben auch eine Liste an Dingen, die sie dann sich schon zurückgeholt hat. Was absurd ist, weil ja Isabel eine Liste hat an Dingen, die fehlen. Also das ist so ein bisschen so dieser Moment, wo man so einen Aha-Moment hat. Und dann geht es eben darum, dass Eva in einer Fabrik arbeitet und sie lernt eine Frau kennen, die sozusagen gesagt hat, ja, ich habe dann angefangen, als Haushaltshilfe in dem enteigneten Haus zu arbeiten und habe nach und nach mir die Sachen zurückgeholt. Und diese Idee inspiriert sie dann dazu, das auch zu tun. Und sie geht dabei aber einen Umweg und nutzt quasi Louis aus, der ja eben so ein Womanizer ist.
Der
heute
Bruder
würde man
von
sagen,
Isabel.
Genau, heute würde man sagen, er ist der ultimative Fuckboy, nur dass er halt den Frauen auch noch erzählt, hey, ich würde dich übrigens auch heiraten. Mhm. Und den nutzt sie quasi aus, um dann in das Haus zu kommen. Mhm. Und das ist natürlich der krasseste Plot-Twist ever.
Das ist der krasseste Plot-Twist.
Nachdem wir quasi Evas Perspektive in Form von diesen Tagebucheinträgen bekommen haben, springt die Geschichte wieder zurück. Mhm. Und was dann passiert, ist auch bemerkenswert, weil Isabel geht dann zu ihrem Onkel Karel nach Amsterdam und lässt sich das Haus überschreiben.
Und ich fand es ein bisschen unglaubwürdig, weil sie hat es einfach überschrieben bekommen. Also es hat nicht viel gebraucht. Weil Onkel Karel, finde ich, ist eigentlich einer der krassesten Übeltäter der Geschichte, muss man sagen.
Ja.
Weil er, ne, wenn wir jetzt darüber reden, wie viel wusste man damals, wie viel hat man einfach in Kauf genommen für sein eigenes Wohl, wie viel hat man ignoriert, ne?
Ja.
Ist er, finde ich, die ultimative Personalisierung all dieser Menschen in der Generation, die sagten, wir wussten von nichts.
Ja.
Und genau, sie hat auf einmal das Haus bekommen, es ging
ja
irgendwie so schnell.
Also Karel sagt dann halt sowas, denkst du etwa, wir hätten das Haus nicht rechtmäßig
genau,
bekommen
genau.
Und so. Und darum geht es ja nicht. Also
nein,
eben,
darum geht es überhaupt
also Recht,
nicht.
Also Recht haben und Recht bekommen und eben das, was du vorhin auch gesagt hast, was dann am Ende in der Gesellschaft oder moralisch irgendwie richtig ist. Das
ja.
sind halt unterschiedliche Dinge.
Ja, total. Und dazu haben wir auch eine Nachricht bekommen. Eine Nachricht, die etwas länger ist und ich lese den letzten Teil vor, weil die Person schreibt, das Buch wirft einige interessante moralische Fragen auf.
Mhm.
Was hätte ich selbst an Isabels Stelle getan? Das Haus behalten und mit einem permanenten Schuldgefühl leben oder es aufgeben und moralisch konsequent handeln, mit dem Risiko, selbst alles zu verlieren und buchstäblich vor dem Nichts zu stehen? Diese Ambivalenz gehört zu den stärksten Aspekten des Romans, weil sie keine einfache Antwort zulässt und den Leser zum Nachdenken zwingt.
Ja.
Und das stimmt. Ich habe einige Dinge, die ich an diesem Buch kritisiere, aber das, was bleibt, ist hier irgendwie stark. Und das ist stärker als bei anderen Büchern.
Ja.
Bei anderen Büchern spüre ich einen krasseren Sog beim Lesen und bin auch emotional mehr involviert.
Mhm.
Aber hier denke ich danach sehr viel drüber nach,
ja.
weil genau diese Fragen, die uns hier gestellt werden, nämlich was würde man an Isabels Stelle tun, würde sie das Haus behalten, kann sie mit diesem Schuldgefühl leben, die fängt man an sich zu stellen.
Ja, und ich muss sagen, es ist eine Frage, glaube ich, die kann man nicht beantworten, weil
Nein.
das irgendwie zu hypothetisch ist und irgendwie insgesamt diese Zeit einfach so krass ist. Und für mich war das eben stark, dass man diese ganzen Themen so verarbeitet, also du bist irgendwie in dieser Story drin und dann kommt dieser Plot-Twist und du bist so, oh mein Gott.
Mhm.
Und dann finde ich aber, es kommt die Perspektive von Eva und dann kommt dieses, sorry to say, aber einfach ultra kitschige Ende, wo ich so war wie, das hätte ich jetzt nicht gebraucht.
Mhm.
Weil eben genau diese Fragen, dieser Nachhall, diese moralischen Dinge, die da irgendwie so aufgegriffen werden, die werden für mich so ein bisschen auch erstickt durch die Cheesiness dieses Zusammenfindens der beiden.
Ganz kurzer Zwischenschnitt. Beim Film redet man von also Epilogen, ne? Mhm. Aber es gibt die Filme und das ist, ich bin da gerade auch sehr involviert, weil ich bin mit im kreativen Schaffensprozess eines Projektes dabei und wir reden ganz viel über das Ende und das ist immer der schwierigste Teil, wie beendet man einen Film oder auch ein Buch. Man wird so schnell verführt, mehrere Epiloge zu schreiben. Mhm. Es gibt doch die Filme, wo man im Kino sitzt und denkt, jetzt ist es vorbei.
Ja.
Und dann kommt noch eine neue Szene. Ja. Oh, jetzt ist es vorbei. Und so viele Epiloge tun einem Film nicht gut.
Nee.
Und in diesem Roman finde ich das genauso. Ich finde, es gibt nach dem Tagebucheintrag, also es ist jetzt eine andere Frage, ob man damit hätte aufhören müssen, aber es gibt danach einfach viel zu viele Epiloge.
Ja.
Weil sie geht nochmal zu jedem ihrer Brüder, sie geht zu Onkel Karl, und es wird immer mehr abgearbeitet und ich glaube, dazu könnten wir mal ganz kurz die Sprache von Julia vorspielen, weil die genau darauf eingeht.
Yes. Julia, vielen Dank für deine Sprache.
Julias Sprachnachricht, Leute, war übrigens sehr viel länger und sie hat noch andere tolle Sachen genannt. Sie hat übrigens auch darüber geredet, wie Isabel sie am Anfang genervt hat und wir wollten dann einen besonderen Aspekt rauspicken. Danke aber Julia, dass du uns so viel mitgeteilt hast zu dem Roman.
Und Julia hat uns auch die Permission gegeben zu schneiden, von daher. Let's go, Julia.
Und dann ist mir tatsächlich aufgefallen, dass ich nach Evas Tagebuch, als Evas Tagebuch kam, war ich so, oh, endlich hören wir mal die Geschichte aus Evas Perspektive und fand das total spannend und habe das noch richtig verschlungen. Und irgendwie lag das Buch danach so gefühlt 2 Tage rum. Danach habe ich irgendwie so ein bisschen das Interesse verloren und ich kann gar nicht genau sagen, warum das so war. Vielleicht hatte ich irgendwie auch genug von Isabel, vielleicht hatte ich genug von ihrer, so böse wie es klingt, Bedürftigkeit, obwohl ich alles daran nachvollziehen kann, aber vielleicht ging sie mir wirklich auch so ein bisschen auf die Nerven dann. Ja, ich weiß nicht, bin gespannt, was ihr dazu sagt.
Ja, also Julia, 100% agree.
Ja, und man muss auch dazu sagen, wir haben weitere Nachrichten bekommen, die geschrieben haben, das Ende zieht sich wie Kaugummi. Mm. Und I also agree, Julia, I agree. Ja.
Wie gesagt, es ist einfach so ein bisschen, ich glaube, und das, was du gerade geschildert hast, auch vom Film, ich stimme dir da total zu und ich glaube auch insbesondere deutsche Filme machen oft den Fehler, dass sie eben so viel auserzählen wollen und eigentlich braucht es das oft nicht. Und auch in dem Roman hätte es meiner Meinung nach gut getan, wenn es nicht so kitschig aufgelöst worden wäre.
Es hätte nicht alles aufgelöst werden müssen und der Plot-Twist ist so stark und man wird konfrontiert mit so vielen Fragen und man wird ja auch so allein gelassen mit so vielen Fragen, worüber wir gerade schon gesprochen haben. Das Buch hallt so nach.
Ja.
Es hätte die Enden nicht gebraucht.
Voll.
Und es zieht sich dann auch einfach so doll. Ich war so wie, boah, jetzt nochmal. Und dann.
Vor allem, weil dieser Plot-Twist für mich war das wie so ein Schlag so in die Magengrube. Mir war danach so richtig schlecht, weil ich auch irgendwie so war, so wie, okay, in ihrem Haus ist auf einmal andere Bedeutung.
Der Titel bekommt eine neue Bedeutung.
Alles,
mega krass.
Also es ist so voll der krasse, starke Moment und dann fasert das so aus in irgendwie diesem Happy End zwischen Eva und Isabel, dass sie sich so sehr lieben und keine Ahnung, sich niemals alleine lassen werden und so weiter und so fort. Und man ist so, yo, eigentlich, nee.
Also das fand ich auch einfach ein bisschen schade.
Ja.
Okay. Es gibt ja eine Person, die nicht fehlen darf und die wahrscheinlich wieder unser Laberababer innerhalb von 2 Sätzen oder 2 Minuten, 1 Minute zusammenfassen wird. Und diese Nachricht wollen wir euch gerne vorspielen. Sie ist von Höfi.
Moin, hier wieder Höfi. Also eine sehr komplexe Thematik, kann man in so kurzer Zeit nicht viel zu sagen. Deswegen nur einige Punkte. Erstmal eine Scherbe von einem Geschirr des Hauses, gefunden von der schroffen zugeknöpften Isabel in braunem Gammelkram im Garten, irgendwie vergammeltes Gemüse, wenn das kein symbolischer Einstieg ist. Eine in weiten Teilen sehr spannende Geschichte, finde ich, über vieles, was zu Scherben zersprungen ist. Eine Kindheit, eine Liebesbeziehung, Vertrauen. Und es geht um Schuld und um Scham und um die Unmöglichkeit oder große Schwierigkeit echter Vergebung. In dem Zusammenhang hat mich extrem berührt Eva muss zweimal ihre Koffer packen, um das Haus zu räumen. Und die Gründe sind auf schreckliche Weise miteinander verzahnt. Ja, also ich bin wahrscheinlich, nee, ganz sicher, raus aus dem Alter. Aber manchmal kam ich mir vor, wie in einer spicy Enemy-to-Lover-Romance, wie man sie in großen Buchhandlungen in der New Adult-Abteilung findet. Da sitze ich manchmal wegen meiner Enkelkinder, um da was zu kaufen für die. Etwas weniger Spice aus der Ecke hätte der Sache vielleicht auch gut getan. Es hätte auf jeden Fall der großen und ernsthaften Intensität, mit der hier von Liebe, Schuld und Vergebung gesprochen wird, keinen Abbruch getan. Ich wünsche euch das Beste. Gruß und Ciao von Höfi.
Ach, danke, Höfi. Ich finde es aber auch lustig, dass Höfi das genauso sieht wie wir mit der Spiciness, dass ihm das auch ein bisschen zu viel war.
Ich finde diesen Begriff Enemy to Lover Romance irgendwie so geil.
Okay, also das finden wir, war jetzt irgendwie ein toller Abschluss unserer Buchbesprechung, weil Höfi das ja einfach immer so toll zusammenfasst. Und bevor wir aber über die Charaktere, die wir daten, reden, du musst zwei. Ich weiß, ich bin sehr gespannt. Möchte ich dein Lieblingszitat hören?
Ja, es ist mir tatsächlich dieses Mal so ein bisschen schwer gefallen, mich festzulegen.
Weil es zu viele gab, oder?
Ja, weil on a happy note, ich finde wirklich die Sprache von Yael van der Wouden wirklich so schön und einzigartig. Ja. Also, und irgendwie gab es da so, also es gibt zwei Zitate.
Okay, darfst du.
Ich date zwei Leute und ich
habe zwei Zitate. Okay, ich dachte schon, du sagst, jetzt dafür date ich nur eine Person, weil ich zwei Zitate deliver. Nee, Cara, kommst du mir nicht raus.
Scheiße. Okay, also, das erste Zitat ist auf Seite 165. Wie schnell sich Verzweiflung in Hoffnung verwandelte, sie der Berührung nachgab, wie das Fleisch einer überreifen Frucht. Und das finde ich irgendwie schön, weil das kennt ja irgendwie jeder, der Love Stories und vielleicht auch nicht so happy Love Stories mal erlebt hat, dieses von einer Sekunde auf die nächste so total happy sein, weil die geliebte Person vielleicht sich einem zuwendet oder keine Ahnung was. Also deswegen fand ich das sehr schön. Und das zweite Zitat: Sie atmete gegen den Schmerz an, den es mit sich brachte, die Not eines anderen in sich aufzunehmen.
Oh Gott.
Ja. Seite 190, Leute.
Sie atmete gegen den Schmerz an,
den es mit sich brachte, die Not eines anderen in sich aufzunehmen.
Passend dazu, zum Thema Liebe,
ja,
mein Lieblingszitat auf Seite 212. Es gibt keine Visionen von mir, die von dir hätte wegsehen können. Finde ich auch irgendwie wunderschön.
Ja, ist auch,
ich finde das ganz schön, dass man sagt, es gibt die Möglichkeit nicht. Keine Version in mir hätte von dir wegsehen können.
Mhm.
Ich würde dir, egal wer ich bin, wie, in welcher Situation, verfallen und dich lieben.
Ja.
Das finde ich irgendwie sehr, sehr schön.
Ihr seht, wenn ihr das Buch lest, dann werdet ihr auf jeden Fall auf kleine Goldstücke treffen.
Überschüttet.
Überschüttet eigentlich werden von kleinen literarischen Goldstücken.
Wir reden ja auch gleich noch über das Ranking und über die Kategorien. Da ist ja Schreibstil auch eine Kategorie. Mhm. Aber erstmal kommt die tolle Date-Kategorie.
Charaktere, die wir daten würden.
So, Cara, schieß los.
Also, Leute, ich muss zwei Charaktere daten, weil ich letztes Mal in der Buchbesprechung zu Kleine Monster niemanden daten wollte, aus Gründen. Und es ist mir auch dieses Mal wieder sehr schwer gefallen. Aber Charakter 1, den ich daten würde, ist Sebastian.
Ja, safe.
Ja.
Und Charakter 2?
Und Charakter 2, aber das sind meine ungeheilten Traumata, wäre Louis.
Du einfach von Fuckboys angezogen wirst.
Weil ich Fuckboys manchmal auch ganz gut finde.
Cara,
ja?
Würdest du eigentlich, wenn du ehrlich bist, Louis auf Nummer 1 setzen?
Ja.
Ich frage so, wie, warum ist Fuckboy auf Caras 2?
Oh Gott. Okay.
Cara, warum lügst du uns an? Und zwar so dreist ins Gesicht?
Niemals. Niemals können diese Augen lügen. Wen würdest du daten?
Ich nehme Henrik und Sebastian. Ich hätte nur einen daten müssen.
Du nimmst auch zwei?
Ja, ich war mal einfach
das
so
ist
wie...
aber, Yannick, kein Joker für nächstes Mal.
Doch.
Nein.
Nein, das ist kein Joker. Aber ich habe gedacht, ich finde Henrik und Sebastian so cute,
ja,
so süß. Da gibt es, die geben nur mir Green Flag. Und weißt du, wer Henrik auch ist für mich?
Wer?
Jude Law.
Ja, würde ich auch sehen.
Henrik
ja.
wird besetzt mit Jude Law. Mhm. Henrik ist einfach toll.
Mhm. Du würdest ein kleines Love Triangle mit den beiden machen.
Ja.
Ja, okay, finde ich gut. Finde ja. ich eine gute Vision Henrik für, den Roman.
Könnte man noch erweitern.
Ja.
Nee, die finde ich irgendwie beide, also da hätte ich mich auch gar nicht entscheiden wollen, weil ich die irgendwie beide einfach nur sympathisch und cool finde.
Ja, voll. Ich finde, also Sebastian wirkt so mit sich im Reinen.
Ja, ganz aber Henrik ja auch.
Henrik auch.
Ja, und Henrik ist auch zu seiner Schwester cool.
Ja. Coole Typen.
Coole Typen.
Leute, es geht los mit unserem Ranking. Ich habe in unterschiedlichen Kategorien ganz unterschiedlich bewertet und insgesamt kommt In Ihrem Haus für mich auf 6,8 Punkte.
Das ist, also, ich habe irgendwie dieses Mal mehr meine Judgy Pants an, weil ich hab das gerankt und es haben zwei Kategorien sehr schlecht bei mir abgeschlossen.
Welche?
Spannung und Tempo.
Ja.
Und emotionale Wirkung. Das, weil, und jetzt muss ich ganz kurz sagen, emotionale
aber same,
Wirkung.
Same, Yannick, same.
Also emotional. Ich meinte ja schon, ich bin danach emotional, aber was das ganze Thema Enteignung, Umgang mit der NS-Zeit, Wegschauen, Schuld, nicht Schuld, keine Kommunikation, was das angeht, ja. Ich bin aber so nicht mit Isabel emotional mitgegangen, weil ich sie... Wir hatten schon viele unsympathische Protagonistinnen. Ja. Wir denken an Yellowface, wir denken an Jim. Da habe ich deren Motivation verstanden.
Mhm.
Ich habe bei Isabel nicht verstanden, warum sie so ist.
Ja.
Obwohl ich mir das herleiten kann aus den verschiedensten Dingen. Ich bin einfach mit ihr nicht mitgegangen. Und deswegen hat das von mir nur 3 Punkte bekommen, emotionale Wirkung. Und das hat natürlich den Gesamtschnitt so runtergezogen, obwohl ich bei Themen und Botschaften dem Buch 9 Punkte gegeben habe.
Voll.
So.
Also, aber bei mir same. Ich habe auch bei Themen und Botschaften hochgerankt und bei emotionaler Wirkung wenig, weil die sind alle irgendwie unsympathisch. Also jetzt außer Hendrik und Sebastian, da sind wir ja Fangirls, aber die sind alle irgendwie unsympathisch und das Ende ist irgendwie so zu zuckrig. Also auch, dass die da so dann irgendwie, ne?
Ja, und deswegen komme ich nur auf eine 6,3.
Wow, that's a first.
That's a first. Das ist, glaube ich, ja. Und das tut mir so leid, weil ich das Buch eigentlich grundsätzlich toll finde und viele Aspekte toll finde, aber ich muss am Ende irgendwie ehrlich sein und das ist für mich meine Ranking-Note. Und ihr allerdings habt dem Roman sehr viele Punkte gegeben und zwar mehr Punkte als wirklich viele andere Bücher. Und das ist ja auch ganz toll.
Ja.
Ihr habt dem Roman ganze 8,1 Punkte gegeben und vor allem... Und das hatten wir noch nie, Themen und Botschaften.
Ganz hoch.
Ganz hoch. Und das, dem stimmen wir zu.
Ja.
Zusammen, Karas, meine und euer Ranking, bekommt In Ihrem Haus von Jaal van der Wouden eine 7,1.
Congrats.
Geil. Okay, das war In Ihrem Haus. Ich wollte das Buch sowieso lesen und ich hatte auch, hatte mich sehr gefreut, dass das ausgewählt wurde.
Ja.
Apropos ausgewählt wurde. Es gibt eine neue Abstimmung, Leute. Caro und ich haben uns wieder für 3 Bücher entschieden. Ihr könnt entscheiden, welches Buch wir in der nächsten Book Club Edition am 5. Mai besprechen. Zur Auswahl stehen von Jacqueline Hartman, Ich, die ich Männer nicht kannte, erschienen bei Klett-Cotta. Von Thomas Gadi, Liefern, erschienen im Tropenverlag. Und von Nejadji Öziri, Vatermal, erschienen bei Ullstein. Ich bin sehr gespannt, für welchen Roman ihr euch entscheidet und ich freue mich jetzt schon aufs Lesen. Ich freue mich, ich werde, glaube ich, jedes der 3 Bücher lesen, weil ich alle thematisch extremst interessant finde.
Wir haben wieder eine Top-Auswahl getroffen für
top,
euch, Leute.
Top, top, top.
Top, top, top.
Und wir können noch kurz Werbung machen. Leute, unsere erste Book Talk Edition live findet statt. Wir wurden gebeten, gefragt vom Rowohlt Verlag, ob wir Eva Bramschüfer auf ihrer Buchpremiere im Kolosseum in Berlin begleiten und das Event moderieren und wir sind ausgetickt.
Yes.
Wir freuen uns so doll. Organisiert wird es von Buchbox und wir freuen uns ganz doll, unsere erste Book Talk Edition live aufzuzeichnen Und ihr könnt dabei sein am 23. April 19.30 Uhr in Berlin. Tickets bekommt ihr, den Link packen wir nochmal in unseren Newsletter, für den ihr euch bitte anmelden könnt. Den Link findet ihr in den Highlights auf Instagram. Aber ihr findet den Ticketkauf, die Möglichkeit, Tickets zu kaufen, auch unter buchbox.de.
Wir freuen uns total darauf, euch teilweise, zahlreich, live und in Farbe kennenzulernen.
Das wird richtig toll. Wir zaubern unser Wohnzimmer ins Kolosseum-Kino.
Yes.
Ich bin richtig aufgeregt jetzt schon.
Auch.
Wir können schon mal garantieren, Weißer Sommer von Eva Bramschüfer, ich weiß nicht, ob ich den Titel gerade schon genannt habe, hat uns zum Heulen gebracht. Ja. Wunderschön. Also, 23. April, wenn ihr kommen wollt, holt euch Tickets. Wir freuen uns auf euch. Bis dann.
Tschüss.
Tschüssi. Tschüss. Zwischen Kotti und Kapiteln ist eine Produktion von Chop Chop Studio. Tausend Dank an Benjamin Held.
Idee und Konzeption Yannick Schümann und Kara Wolf.
Vielen Dank auch an unsere Presseagentin Marie-Claire Kosig.
Und ein besonderer Dank geht raus an unser Maskottchen Felix Krug.